ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
As a result of Nigiri, Lee Sedol and AlphaGo is white. Please start the game.
Seoul, Südkorea, 10. März 2016. Im Konferenzsaal des Four Seasons Hotels herrscht angespannte Stille. Hunderte Zuschauer verfolgen gebannt, was auf einer großen Leinwand zu sehen ist. Ein Go-Brett, 19 mal 19 Linien, schwarze und weiße Steine. Auf der einen Seite sitzt Lee Sedol, 33 Jahre alt, einer der weltbesten Go-Spieler. Auf der anderen Seite Aisha Huang, ein unbedeutender Amateurspieler. Doch Huang spielt nicht selbst. Er ist nur ein menschliches Interface. Regungslos starrt er auf einen Computermonitor, nimmt hier und da einen kleinen Schluck Wasser und vermeidet jeden Augenkontakt. Wie ein Roboter. Die Züge, die er auf das Brett setzt, kommen von AlphaGo, einem Computerprogramm von Google. Zu denen, die das Match live verfolgen, gehört Barbara Knauf. Sie ist dreifache deutsche Damenmeisterin im Go.
Als ich angefangen habe, Go zu spielen, waren Computer-Go-Programme extrem schlecht. Ja, also ein Mensch, der ein paar Monate Go spielt, war schon besser als die Computerprogramme damals. Und dann ist das irgendwie innerhalb von gefühlt einer relativ kurzen Zeit, also ich habe das ja auch nicht ganz so eng den Fortschritt verfolgt, sind die auf einmal tatsächlich ernsthaft stark geworden. Aber damals haben noch viele Leute gesagt, ja, aber so ein Top-Profi, das ist nochmal so ein großer Unterschied in der Spielstärke, da sind die noch weit von entfernt. Ja, und als sie dann dieses große Titelmatch gegen Lee Sedol mit quasi der Ankündigung, wir glauben, dass wir gewinnen können, ja, das war schon extrem beeindruckend. Und damals haben ja eigentlich alle gedacht, dass AlphaGo, dass das nicht schafft, dass das nicht geht.
Um zu verstehen, was an diesem Tag wirklich auf dem Spiel steht, muss man weit zurückblicken. Der Legende nach erfand der chinesische Kaiser Yao das Spiel vor 4000 Jahren für seinen Sohn Denzu. Der Sohn war grausam, wild und unzähmbar. Doch er besaß eine Schwäche. Er liebte es zu gewinnen. Also erschuf der Kaiser ein Universum aus Regeln. Ein Gitter, 19 vertikale Linien, 19 horizontale Linien. 361 Schnittpunkte, schwarz und weiß. Ein Schlachtfeld, auf dem der Sohn seine Aggression ausleben konnte, aber nur innerhalb fester Grenzen. Das Brett sieht einfach aus, birgt aber eine Komplexität, die den menschlichen Verstand sprengt. Es gibt auf diesem Gitter mehr mögliche Spielverläufe als Atome im bekannten Universum.
Ich bin damals eher zufällig auf ein Go-Turnier in Köln mitgegangen und wollte da auch gar nicht mitspielen. Das war damals noch im Museum für ostasiatische Kunst im Foyer. Und alle sind unglaublich gebannt auf ihre eigene Partie. Also man nimmt fast nichts anderes mehr wahr um sich herum. Und diese Atmosphäre, die hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich gedacht, das will ich auch. Ich will auch Go spielen können.
Um gut spielen zu können, braucht man weit mehr als nur die Fähigkeit zu rechnen. Go verlangt Intuition, kreatives Denken und ein Gespür für das Gleichgewicht auf dem Brett, da die Anzahl der möglichen Züge die Rechenkapazität jedes Menschen übersteigt. Jahrzehntelang galt Go deshalb als die letzte Bastion des menschlichen Geistes. Schach ist Logik, Berechnung. Go ist Gefühl. Denn während unser Gehirn aus lebenden Zellen besteht, rechnet AlphaGo auf Tausenden von Computerchips. Ein künstliches Gehirn, gebaut aus Silizium. Und kaum jemand beherrscht diese Kunst so meisterhaft wie Lee Sedol. Als er gegen die Maschine antritt, gilt er als das wilde Genie seiner Generation. Ein 9-Dan-Profi, der in seiner Heimat Südkorea wie ein Popstar verehrt wird und den Spitznamen Sendol trägt, der starke Stein. Mit 18 internationalen Titeln ist er bekannt für seinen aggressiven, unkonventionellen Spielstil, bei dem er sich oft weniger auf Kalkül als auf seinen brillanten Instinkt verlässt. Vor dem Match ist sich Lee Sedol sicher, die Maschine mit 5:0 schlagen zu können. Okay, vielleicht wird es auch nur ein 4:1. Doch AlphaGo erweist sich schnell als würdiger Gegner.
Damals war ich sehr beeindruckt, dass AlphaGo, also total, als Mensch würde man sagen, furchtlos in diesen ersten Kampf gegangen ist. Also manchmal als menschlicher Spieler, da traut man sich nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Und Computerprogramme haben dieses Problem nicht.
Zunächst scheint alles nach Plan zu laufen. Lee Sedol kontrolliert das Brett, baut sein Territorium auf, Zug für Zug. Der Weltmeister ist in Führung, deutlich sogar. Dann Zug 102. AlphaGo setzt einen Stein. Eine energische, plötzliche Invasion in Lees Territorium auf der rechten Seite des Brettes. Ein Angriff, der alles auf eine Karte setzt. Ein Zug so aggressiv, so riskant, dass er eher Lee Sedols eigenem Stil entspricht als dem, was man von einer Maschine erwartet hätte. Lee Sedol stockt. Er starrt auf das Brett. Auf dem ganzen Spielfeld brechen jetzt Kämpfe aus. Weiße Steine gegen schwarze, in komplexen Mustern, die sich über das gesamte Gitter erstrecken. Lee beginnt zu schwitzen und macht einen Fehler. Zug 119? Fragwürdig. Zug 123? Noch fragwürdiger. Dann Zug 129. Komplett abenteuerlich. Der Todesstoß. Auf der Pressekonferenz lobt Lee Sedol die Maschine. Sie hätte exzellent gespielt. Spätestens jetzt ist klar, die letzte Bastion menschlicher Überlegenheit wackelt. Doch wie hat AlphaGo das geschafft? Wie konnte eine Maschine lernen, so etwas wie Intuition zu entwickeln? Reinhard Heckel, Professor für maschinelles Lernen an der TU München.
Und was da besonders war, ist, dass AlphaGo so ein System entwickelt hat, wo erstmal gelernt hat, okay, wie würden das Menschen machen, um so ein bisschen die Intuition zu lernen, aber auch um einfach schon einen guten Start zu haben.
AlphaGo begann also mit dem Studium menschlicher Meister. Die Spielregeln waren fest einprogrammiert, aber die Strategie lernte es aus Daten. Rund 30 Millionen Züge aus echten Partien wurden analysiert, bis die Maschine verstand, wie man gewinnt. Doch dann kam der entscheidende Schritt.
Und dann hat es auf ganz vielen Zügen von Spielen gelernt, wie gute Züge aussehen. Und dann von dort aus hat das System dann einfach ausprobiert und hat dann von dem Ausprobieren gelernt. Also es hat dann sozusagen, wenn es erfolgreich war, das Ausprobieren, dann hat man gesagt, okay, das war gut, versuch mehr solche Züge in die Richtung zu machen.
Die Maschine spielte gegen sich selbst, Millionen Mal. Sie optimierte sich durch reinen Versuch und Irrtum. Damit war sie nicht mehr auf die begrenzten Aufzeichnungen menschlicher Partien angewiesen.
Aber dann hat das Modell weitergespielt und hat dadurch halt viele Sachen ausprobiert. Und dann hat es von diesem Ausprobieren gelernt. Und das Element ist schon sehr wichtig. Das hat das sozusagen selber Daten generiert.
Selbst generierte Daten. Die Maschine als ihr eigener Lehrmeister. Der Kopf hinter AlphaGo ist ein Brite namens Damis Hassabis. Auch er ein Genie. Mit 13 Jahren war Hassabis der Zweitplatzierte in der Schachweltrangliste seiner Altersklasse. Fünfmal gewann er die Weltmeisterschaft im Pentamind, einem Wettbewerb, bei dem man in 5 verschiedenen Brettspielen antreten muss. Mit 17 dann der vorläufige Karrierehöhepunkt. Hassabis entwickelt das Computerspiel Theme Park. Ein Freizeitpark-Simulator, in dem man Achterbahnen und Geisterbahnen baut, Mülltonnen und Parkbänke aufstellt, Maskottchen in Kostümen die Gäste bespaßen lässt und die Pommes extra stark salzt, damit die Besucher mehr Cola kaufen. Das Spiel verkaufte sich millionenfach. Mit dem Geld finanzierte Hassabis sein Studium in Cambridge, in Informatik und Neurowissenschaften. Später gründete er DeepMind, die Firma, die AlphaGo erschafft. Hassabis Vision? Eine künstliche Intelligenz, die nicht nur einzelne Aufgaben löst, sondern lernt zu lernen. Und AlphaGo ist der Beweis, dass das funktionieren kann. In Seoul, im März 2016, steht es 1:0 für AlphaGo. Lee Sedol hat eine Nacht Zeit, um sich zu erholen. Am nächsten Tag Spiel Nummer 2. Nach dem Schock der ersten Niederlage ändert Lee Sedol seine Taktik dramatisch. Der aggressive Go-Spieler aus Südkorea, bekannt dafür, alles auf eine Karte zu setzen, spielt plötzlich vorsichtig, defensiv, abwartend. Er will die Maschine nicht durch frühe Kämpfe provozieren. Keine Risiken, keine Experimente. Doch dann passiert etwas Unglaubliches. Etwas, das Go-Experten weltweit verwirrt.
That's a very surprising move.
I thought it was a mistake.
Zug 37. AlphaGo platziert einen schwarzen Stein auf die fünfte Linie. Ein sogenannter Schulterschlag. Nach menschlichen Maßstäben ist das ein grober Fehler. Der Stein liegt viel zu hoch. Die klassische Lehrmeinung besagt, so kann man das Gebiet nicht verteidigen. Der Gegner schlüpft einfach darunter durch. Ein Quatschzug, der gar keinen Sinn zu ergeben scheint. Kommentatoren halten den Zug für ein Versehen, vielleicht ein Bug in der Software. Sogar Aisha Huang, der den Stein für die KI auf dem Brett platziert, wirkt irritiert. Lee Sedol ist kurz rauchen, als die KI den Zug macht. Als er zurückkommt, schaut er ungläubig auf das Brett.
Und es war ein sehr unerwarteter Zug, weil so, wenn man, sag ich mal, irgendwie als Schüler so einen Zug gespielt hätte, hätte der Lehrer gesagt, ja, was ist das denn für ein unsinniger Zug? Das kannst du nicht machen. Aber wenn AlphaGo das spielt, dann verdammt, das ist vielleicht tatsächlich ein guter Zug.
Lee Sedol braucht für seinen eigenen Zug anschließend ungewöhnlich lange, 12 Minuten. Dem starken Stein ist aus einem der wenigen klar, wie genial der Zug der KI ist. Später wird Lee Sedol sagen, dass er nach Zug 37 wusste, dass er keine Chance mehr hatte.
Er ist ein ästhetisch schöner Zug. Und das ist so das, was man damals bei Computerprogrammen vielleicht nicht erwartet hätte, dass sie einen wirklich neuen, einen schönen Zug spielen, den ein Mensch nie gespielt hätte.
Tatsächlich entpuppt sich Zug 37 im Nachhinein als Geniestreich. Nach 211 Zügen gibt Lee Sedol auf. 2:0 für AlphaGo.
Also 2016 habe ich gerade Abi gemacht, da war ich in Neuseeland, da hatte ich andere Gedanken. Aber in meinem Master, den ich in England gemacht habe, da habe ich tatsächlich, bin ich dann auf YouTube auf diese Dokumentation gestoßen, habe die mir angeschaut und dachte mir, boah, daran will ich tatsächlich arbeiten. Also für mich persönlich war das wirklich, sehr interessant und auch wegweisend, würde ich sagen, dass ich dann auch daran forsche.
Sarah Ball promoviert derzeit zum Thema KI-Sicherheit am Institut für Statistik an der LMU.
Das war sozusagen so ein Weckruf. Okay, mit riesiger Geschwindigkeit gehen wir auf sehr intelligente Systeme vielleicht zu. Und was machen wir eigentlich, wenn die Systeme intelligenter werden als wir selbst? Wie sollen wir Systeme kontrollieren, die mehr wissen, die schneller sind als wir?
Das Feld, auf dem Sarah Ball forscht, nennt sich AI Alignment, auf Deutsch etwa KI-Ausrichtung. Das Ziel? Sicherzustellen, dass künstliche Intelligenzen nicht nur stur einem Befehl folgen, sondern im Sinne menschlicher Werte handeln. Denn AlphaGo hat gezeigt, Maschinen finden Wege zum Ziel, auf die kein Mensch kommen würde. Im Spiel Go ist dieser kreative Weg, wie der berühmte Zug 37, genial. Wenn eine KI ein Ziel so absolut verfolgt, dass sie dabei alles andere ignoriert oder austrickst, spricht man in der Forschung von einem ganz bestimmten Phänomen.
Das große Problem, was, wie es in der Wissenschaft eigentlich heißt, ist Reward Hacking, heißt das. Das heißt, ich gebe ein Ziel vor, sozusagen ein sehr großes Ziel, aber ich kann eben nicht kontrollieren, wie mein AI-System dahin kommt, also welche Subziele es gibt. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht gefährlich, sage ich mal, Go in sich, ne? Das ist ja geschlossen. Aber bei Go hatte ich auch einfach sozusagen das Ziel, ich möchte gewinnen und dann lern halt einfach, wie du es machst.
In der echten Welt könnten solche Lösungen, an die wir Menschen nicht denken und die wir nicht voraussehen können, jedoch verheerend sein. Ein berühmtes Gedankenexperiment des schwedischen Philosophen Nick Bostrom verdeutlicht dieses Risiko. Der Paperclip Maximizer, der Büroklammern-Maximierer. Die Idee? Man gibt einer Superintelligenz einen einfachen und eigentlich harmlosen Auftrag. Stelle so viele Büroklammern wie möglich her. Die KI macht sich an die Arbeit. Sie tut zunächst das, was wir Menschen auch tun würden. Sie optimiert die Büroklammerproduktion, macht sie effizienter, baut hier und da eine neue Büroklammerfabrik. Doch dann wird sie kreativ, zu kreativ, und kommt auf Lösungen, auf die wir nicht kommen würden. Sie stellt zum Beispiel fest, dass auch wir Menschen aus Atomen bestehen, die man ebenfalls hervorragend zu Büroklammern verarbeiten könnte. Die KI tötet die Menschheit nicht aus Hass, sondern weil wir der möglichst effizienten Büroklammerproduktion im Weg stehen. Sie findet Wege zum Ziel, die wir nie vorhersehen konnten. Das ist das, was Sarah Ball von der LMU mit Reward Hacking meint. Und genau hier liegt die Gefahr. Nicht in einer bösen Maschine, wie wir sie aus dem Kino kennen, sondern in einer kompetenten Maschine, die das Falsche tut. Wenn wir eine Intelligenz erschaffen, die uns weit überlegen ist, dreht sich das Machtverhältnis um. Sarah Ball vergleicht das mit unserer Beziehung zu unseren nächsten Verwandten.
Die Idee ist eben, dass Affen versuchen, sozusagen uns Menschen zu kontrollieren. Und da bewegen wir uns jetzt auch hin. Also das Bildnis ist dann übertragen, naja, wir Menschen sind jetzt die Affen und die Systeme sind dann die Menschen.
Das klingt logisch. Wir müssen der KI einfach beibringen, was gut und richtig ist, damit sie uns nicht wie Affen behandelt. Aber genau da fängt das Problem an. Denn was richtig ist, darüber sind wir Menschen uns ja selbst nicht einig. Angenommen, wir einigen uns auf Werte. Wie bringen wir sie der Maschine bei? Die gängige Methode heißt Reinforcement Learning from Human Feedback. Vereinfacht gesagt, die KI gibt zwei Antworten und ein Mensch klickt an, welche besser ist. Wie bei der Hundeerziehung. Leckerli für das richtige Verhalten. Aber was passiert, wenn die KI intelligenter wird als der Mensch? Wenn sie Antworten gibt, die so komplex sind, dass der menschliche Bewerter gar nicht mehr beurteilen kann, ob sie wahr oder gelogen sind. Sarah Ball erklärt einen Ansatz, an dem gerade geforscht wird. Debate. Man lässt KIs gegeneinander antreten.
Man hat zwei KI-Gegenspieler und dann vertritt der eine KI-Spieler die eine Antwortmöglichkeit und der andere eine entgegengesetzte. Und dann müssen die sozusagen gegeneinander argumentieren und immer versuchen, den anderen sozusagen zu entlarven. Und dann bewertet der Mensch eben nicht mehr die Antwort, sondern die Debatte. Also man versucht eben, die Komplexität einfach runterzubrechen.
Das ist die technische Seite. Wie bringen wir der Maschine Werte bei? Aber es gibt noch ein zweites Problem, ein politisches. Denn Sicherheit kostet Zeit, Sicherheit kostet Rechenleistung und wir befinden uns in einem globalen Wettlauf. Wer bremst, verliert. Die Sorge von Sarah Ball, wenn es nur noch um Geschwindigkeit geht, wer kümmert sich dann noch darum, ob das System sicher ist?
Und die Frage ist halt, was sind eigentlich die Ressourcen, die sie einsetzen für diese Sicherheitsforschung, dafür, dass die Systeme aligned sind? Und wenn es dann halt zu, ich befürchte eben, wenn es zu starker Konkurrenz kommt, dass dann eben die Ressourcen auf der Seite runtergefahren werden.
Zurück nach Seoul, 12. März 2016. Spiel 3. Es steht 2-0 für die Maschine. Wenn Lee Sedol heute verliert, ist das Match vorbei. Der Druck ist unermesslich. Sedol entscheidet sich für die Flucht nach vorn. Er wählt eine extrem aggressive Eröffnung, die sogenannte Hohe chinesische Formation. Er will das Brett dominieren, Gebiet abstecken. Doch AlphaGo kontert kalt. Bereits im 12. Zug dringt die KI in Lees Festung ein. Was dann folgt, ist ein Gemetzel. Es kommt zu komplexen taktischen Situationen, sogenannten Co-Kämpfen. Experten hatten vorher gemutmaßt, das ist die Schwachstelle der KI. Das ist zu chaotisch für einen Computer. Sie irren sich. AlphaGo navigiert durch das Chaos, als hätte es eine Landkarte. Lee Sedol verfällt in den sogenannten Zombie-Stil. Er kämpft weiter, obwohl er schon tot ist. Er startet wilde, verzweifelte Angriffe, hofft auf einen Fehler, irgendeinen Ausweg. Aber die Maschine macht keine Fehler. Nach 176 Zügen ist es vorbei. Lee Sedol gibt auf. 3-0. Der Mensch hat verloren. Lee Sedols Niederlage ist ein Schock und ein Startschuss. Für die Wissenschaft ist es der endgültige Beweis, dass der Weg des maschinellen Lernens, also das Trainieren mit riesigen Datenmengen, der richtige ist. Aber die Wirkung reicht weit über die Labore hinaus. Regierungen und Militärs weltweit begreifen plötzlich, das hier ist keine Spielerei mehr. Das ist Macht. Kreativität aus Daten, Strategie aus Statistik. Das war die Lehre aus Seoul. Und sie hat die Forschung radikal verändert. Weg von handgeschriebenen Regeln hin zu gigantischen Datenmengen. Ein Paradigmenwechsel, der den Weg geebnet hat für die Systeme, die wir heute nutzen, wie etwa ChatGPT. Demis Hassabis, der Kopf hinter AlphaGo, nutzte die Technologie später, um eines der größten Rätsel der Biologie zu lösen. Die Proteinfaltung. 2024 erhielt er dafür den Nobelpreis für Chemie. Und im Go? Da löste ausgerechnet die Niederlage des Menschen eine Befreiung aus.
War auf jeden Fall super spannend zu sehen, dass was Neues passiert. Ja? Und das hat ja auch dann radikal die Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Also dass man hatte da so eine so kreative Phase, wo auf einmal so alles ausprobierbar und alles möglich war, wo man vorher gesagt hat, nein, das sind keine guten Züge. Diese ganzen Gewissheiten sind da so ein bisschen verloren gegangen und es ist dann sehr viel Freiheit erstmal entstanden zum Ausprobieren, ganz neue Varianten.
Es brauchte also die Niederlage gegen die Maschine, um den Menschen kreativ zu befreien. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Es ist der 13. März 2016. Seoul, Spiel 4. Das Turnier ist entschieden. AlphaGo hat gewonnen. Der Mensch hat verloren. Aber Lee Sedol tritt noch einmal an. Er will es noch einmal wissen. Lee Sedol spielt mit den weißen Steinen. Er treibt die KI in eine komplizierte Situation in der Mitte des Brettes. Eine Alles-oder-nichts-Strategie. Die KI scheint alles im Griff zu haben. Doch dann, im 78. Zug, tut Lee Sedol etwas, das niemand erwartet hat. Er platziert einen weißen Stein mitten in die schwarze Festung der KI. Ein sogenannter Keil.
Das ist dann dieses Tezuchi, mit dem er die Partie gedreht hat. Ja, eigentlich war Lee Sedol in der Partie auch schon im Nachteil, also deutlich im Nachteil. Und dann hat er irgendwie auf einmal eine Variante gefunden, die die Partie auf einmal gedreht hat. Und AlphaGo ist da irgendwie ziemlich zusammengebrochen. Und auf einmal war es eine klar vorteilhafte Stellung für Lee Sedol. Das war schon so ein Zug, den auch die Kommentatoren nicht auf dem Schirm hatten, der einfach so aus dem Nichts auftauchte und auf einmal die Partie gedreht hat.
Ein Zug aus dem Nichts. Ein göttlicher Zug, wie ihn chinesische Experten später nennen. Die Ingenieure von DeepMind analysieren die Daten später und stellen fest, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch diesen Zug macht, lag laut AlphaGos Berechnungen bei 1 zu 10.000. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Die künstliche Intelligenz erleidet eine Art Nervenzusammenbruch. AlphaGo beginnt wirres Zeug zu spielen, macht Fehler, über die Anfänger lachen würden. Heute haben wir einen Begriff dafür. Sie halluziniert. Bis zum 87. Zug glaubt das System fälschlicherweise immer noch eine Gewinnchance von 70% zu haben. Erst dann realisiert es die Katastrophe. Die Siegprognose stürzt ab wie ein Börsenkurs.
Und es haben aber im Nachhinein sehr viele, sehr starke Spieler das analysiert und haben festgestellt, dass AlphaGo eine Variante gehabt hätte, mit der er seinen Vorteil behalten könnte. Aber AlphaGo hat es dann auch nicht rechnen können, hat es in der Partie nicht gesehen.
Und dann gibt die Maschine auf. Applaus im Pressesaal. Ein Beweis, dass wir, zumindest für einen kurzen, triumphalen Moment, den Göttern aus Silizium noch trotzen können. Zehn Jahre ist es her, dass AlphaGo die Welt des Maschinenlernens verändert hat. Christian Schiffer hat dazu recherchiert. Und unser Hörtipp für heute ist der 15-Minuten-Tagesschau-Podcast. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht es immer nur um Probleme, was nicht funktioniert. Und es wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei rauskommt. Fragt ihr euch dann manchmal auch, und jetzt? Was machen wir damit? Dann hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen, was könnten pragmatische Lösungen sein. Und das unterhaltsam und alltagsnah, mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.